Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Als ein Kleiner war ich immer der Badwan, bis ich groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein gutes Sö.
Sie hörten Hans Krankl als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Falter Radio. Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Tod. Es braucht nicht viel, um dieses Land an seine Grenzen zu bringen. Wie viel Migration ist noch zumutbar? Fragte sich kürzlich die Tageszeitung Die Presse in einem Kommentar und garnierte diesen mit einem Messerstecher-Cartoon. Schaffen wir das noch? Titelte auch der Standard. Grund sind die vielen Kinder aus Kriegs- und Fluchtregionen wie Syrien, Afghanistan oder Somalia, die in den vergangenen Monaten über das Familiennachzugsverfahren nach Österreich gekommen sind. Genau 6.291 Kinder und Jugendliche durften zwischen Jänner 2023 und Februar 2024 mit ihren Müttern einreisen. Mehr als die Hälfte der Kinder sind noch nicht einmal 7 Jahre alt. Ja, und meine Kollegin Nina Horacek sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Nina.
Hallo.
Nina, du hast für die aktuelle Ausgabe des Falters dieses Thema recherchiert und einen Kommentar geschrieben mit dem etwas provokanten Titel 6.291 Kinder, das schaffen wir nicht. Ja, offensichtlich hast du dich offensichtlich hast du dich über die Berichterstattung geärgert. Warum?
Naja, geärgert ist aber die Frage, worum geht es eigentlich? Und es geht vor allem um Kinder, die nach Österreich kommen, weil ein Elternteil, in vielen Fällen der Vater, vorher hierher geflüchtet ist, Asyl bekommen hat. Das heißt, er kommt aus einer Bedrohungslage, entweder aus Krieg oder wird verfolgt und hat dann die Möglichkeit, seine Familie, seine Kernfamilie zu sich zu holen, in Sicherheit zu bringen. Das heißt, das ist der Ehepartner, die Ehepartnerin und die minderjährigen Kinder. Also er kann weder seine Mutter, sein Vater, die Geschwister holen, aber die Kernfamilie sozusagen. Also die kommen und da kommen jetzt halt schon recht viele, das stimmt. Aber was mir wichtig war auszudrücken, ist zum einen, dass das vor allem Kinder sind, also die Mehrheit der, die über dieses sogenannte Familienverfahren 2023/24 gekommen sind, sind unter 7 Jahre. Wie geht es dem Bildungssystem in Österreich, wenn uns einige tausend Kinder so unter Druck setzen, dass Medien schon sich fragen, schaffen wir das überhaupt noch?
Hm. Ich meine, das ist eine Herausforderung fürs Bildungssystem, ist, da sind sich ja alle einig. Letztens war Sibylle Hamann hier, die hat das auch ganz klar gesagt, das negiert niemand mehr. Aber es sind sich eigentlich auch alle einig, dass es im Vorfeld nicht ideal gelaufen ist. Da muss irgendwas in der Kommunikation zwischen den Behörden nicht wirklich geklappt haben. Oder was ist dein Blick? Wie konnte es weit kommen?
Vielleicht mal kurz zum Ablauf. Wenn jemand in Österreich Asyl bekommt, hat die Person eben das Recht, einen Antrag zu stellen auf Familienzusammenführung, dass seine minderjährigen Kinder und die Ehepartner, Ehepartnerin kommen können. Da hat man eine genaue Frist von 3 Monaten. Also man muss diesen Antrag binnen 3 Monaten nach dem positiven Asylbescheid stellen. Jetzt war es so, dass in den vergangenen Jahren sehr viele Anträge bearbeitet wurden von den Asylbehörden, von Menschen aus Ländern, wo klar war, sie haben eigentlich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben können. Also zum Beispiel Klassiker ist Indien oder auch Tunesien, Marokko. Das heißt, es waren Leute, die sind über den Status Asylwerber quasi nach Österreich gekommen, gar nicht mit der Intention, hier jetzt ein Asylverfahren zu machen, sondern sie wollten einen Fuß nach Europa kriegen und sind dann auch ganz vielen Fällen verschwunden während des Verfahrens. Das heißt, sie sind weitergezogen nach Frankreich, nach Spanien, haben dort dann, arbeiten dort, sind halt als Arbeitsmigranten und Migrantinnen gekommen. Dadurch sind sehr viele Anträge von Syrern liegen geblieben, die einfach, wo klar ist, dass die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Asyl bekommen oder subsidiären Schutz in Österreich. Die wurden dann abgearbeitet und die hatten jetzt nur diese kurze Frist von 3 Monaten, um den Antrag zu stellen, damit sie ihre Kinder auch in Sicherheit bringen können. Normalerweise kann man ungefähr rechnen, das dauert so 6 bis 7 Monate, bis von der Antragstellung dann alle Papiere geklärt sind und so weiter und dann diese Kinder,
die Familie tatsächlich
da ist.
Am Flughafen
das heißt,
Schwächert landet.
Genau, du hast eigentlich ein Fenster von 6, 7 Monaten und man weiß ziemlich genau, wer kommt, also wie viele. Weil
welches Alter und
ja,
so weiter.
Kann man
ist alles bekannt.
Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, wir wissen, diese Kinder kommen. Wir wissen, diese Kinder brauchen entweder sofort einen Schulplatz, weil wir eine Schulpflicht haben und die halt älter als 6 Jahre alt sind. Oder man kann auch sagen, okay, wir wissen, die brauchen noch keinen Schulplatz, aber es wäre doch sehr gescheit, wenn diese Kinder in den Kindergarten gehen können, damit sie dann bei Schuleintritt schon Deutsch können, die Mütter auch Zeit haben, einen Deutschkurs zu machen. Also man könnte das planen.
Wissen wir auch, wohin diese Kinder kommen? Weil oft ist es ja so, dass vielleicht jemand in Tirol den Asylantrag gestellt hat und dann in ein anderes Bundesland zieht, oder kann man das
ja,
auch ungefähr abschätzen?
Die allermeisten kommen nach Wien, weil einfach sehr, sehr viele nach dem Ende des Asylverfahrens nach Wien ziehen oder in die Ballungszentren. Das ist auch nichts Neues. Das liegt aber auch daran, dass Österreich hat ein bisschen eine paradoxe Situation. Sagen, das offizielle Österreich mag auf keinen Fall, dass Menschen sich während des Asylverfahrens integrieren. Also sie dürfen ja de facto auch nicht arbeiten. Es gibt in manchen Fällen Deutschkurse, aber die wurden eingeschränkt. Da wurde auch unter dem Innenminister Kickl wieder ein Passus gemacht, das nur nach Verfügbarkeit und so weiter. Das heißt, eigentlich will man, dass diese Menschen, die herkommen, im Asylverfahren sich auf keinen Fall integrieren. Dann hätten wir aber ab dem Moment, wo sie Asyl haben, hätten wir gern, dass sie 100% integriert sind. Deswegen gibt es aber auch in ganz vielen Gegenden, wo die halt zugeteilt werden, also Asylwerber im Asylverfahren können sich ja nicht frei aussuchen, wo sie sind, sondern die werden halt zugeteilt in die Bundesländer nehmen aber auch zu wenige und dann gibt es dann dort oft gar keine Integrationsmaßnahmen und natürlich ziehen die dann weg von dort und kommen dorthin, wo ihre Communities sind. Das heißt, Wien ist natürlich massiv betroffen, hat Herausforderungen, Wien hat aber schon in der Schule ziemliche Probleme, also gerade im Pflichtschulbereich. Und auf dieses, sagen, schwierige Terrain Mittelschulen, Volksschulen, wo wir schon jetzt einen Personalmangel haben, wo auch sehr viele Kinder aus der Ukraine aufgenommen wurden, also ich glaube, es sind jetzt um die 4.000 allein in Wien, die brauchen natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die kommen ja auch nicht aus einer lustigen Situation, sondern die kommen aus dem Krieg. Das heißt, da gibt es natürlich auch Traumatisierungen, die müssen die Sprache lernen. Da wird es sozusagen noch draufgepfropft als Problem.
Wien kann also nicht sagen, sie hätten es nicht gewusst, weil es war
ja oh ja, weil Wien müsste halt dann vom Bund informiert werden. Also
und das ist nicht passiert.
Also zumindest kann ich nur das wiedergeben, dass der Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr von den NEOS uns vor einiger Zeit in einem Interview gesagt hat, den großen Plan, wo sich alle zusammensetzen und sagen, hey, die kommen. Und in Wirklichkeit ist das ja auch eine Ressource. Also Österreich ist ja eine schrumpfende Gesellschaft. Das heißt, wir bekommen jetzt sehr viele Kinder mit viel Potenzial, die mit einer guten Ausbildung die Fachkräfte von morgen wären.
Also in einer idealen Welt könnte man sagen, hey, wir kriegen da 7.000 oder 4.000 potenzielle neue Arbeitskräfte.
Ja, sogar noch mehr.
Was machen wir mit ihnen? Wie bringen wir sie
halt
unter?
Welche,
wie fördern wir sie?
Für die wir noch nie eine Familienbeihilfe gezahlt haben oder irgendwas. Nur müsste man dann halt auch planen. Also in einer idealen Welt könnte sich dann das Innenministerium auch vernetzen und das Bildungsministerium und schauen, wie kriegen wir das gut hin. Und auch, was wir mit diesen Frauen machen. Also es kommen ja vor allem Frauen, weil halt oft, das war ja früher mal der Vorwurf, es flüchten nur Männer, jetzt kommen die Frauen und Kinder, jetzt passt es wieder nicht. Wie kriegen wir die dazu, dass sie Deutsch lernen, dass sie vielleicht auch arbeiten gehen? Wir haben aber auch das Problem, jeder zweite Kindergartenplatz in Österreich ist derzeit von den Öffnungszeiten so, dass die Mutter und in manchen Fällen auch die Väter nicht Vollzeit arbeiten können. Also wir haben da ein Riesenproblem. Ich habe auch von der Frau Integrationsministerin bis jetzt wenig gehört dazu. Also es kommt alles zusammen. Also ein System, das schon seine Probleme hat, da fallen die Probleme mehr auf, weil mehr Kinder kommen.
Jetzt werden wir noch mal kurz bei dem Punkt bleiben, wo dann das Innenministerium weiß, es werden so und so viele Kinder nachkommen, meldet das vielleicht ans Bildungsministerium und dann meldet das Bildungsministerium an die Bildungsdirektion in Wien und sagt, Achtung, Achtung, es kommen diese Kinder. Jetzt hast du davon gesprochen, es geht um Kindergärten und Mittelschulen, wo diese Kinder untergebracht werden. Was ist eigentlich mit den Gymnasien? Was ist mit den privaten Schulen? Also warum werden die eigentlich nicht gefragt, ob sie auch welche nehmen können?
Also zum einen, das mit diesem Melden und da setzt man sich zusammen, scheint es nicht wirklich so stattgefunden zu haben. Zumindest sagt der Bildungsstadtrat Wiederkehr, dass im Falter-Interview, dass seine beste Quelle eigentlich das Rote Kreuz war, weil die führen diese Familienzusammenführung durch.
Also es gibt diese offizielle Koalition schon mal gar nichts.
Die parlamentarischen Anfragen der Oppositionsparteien. Vielleicht ist es jetzt besser geworden, müsste sich's wünschen, weil es ist ja eigentlich auch gesamtösterreichisch und wirtschaftlich gesehen total blöd, wenn man da jetzt nicht gemeinsam anpackt.
Aber die Verteilung auf die Schulen, die klappt ja auch nicht so, wie man sich es in der idealen Welt vielleicht vorstellen würde.
Naja, die Stadt Wien, die Bildungsdirektion ist ja für die Gymnasien nicht zuständig. Die Gymnasien müssen nicht nehmen, während die Pflichtschulen, die Mittelschulen und die Volksschulen müssen nehmen, weil die Kinder sind einfach da und schulpflichtig. Das funktioniert einfach nicht. Aber das ist schon lange ein Problem. Das war auch 2015 ein Problem und in den Jahren danach, als sehr viele Kinder auch nach Österreich geflüchtet sind. Wir hatten es ein bisschen besser bei den ukrainischen Kindern. Da war mehr Bereitschaft da. Es gab ja auch, wie du dich erinnern kannst, dann eine ukrainische Schulen und man konnte die ukrainische Matura machen. Also da war irgendwie eine Bereitschaft. Oder man hat auch gesagt, wir holen ukrainische Lehrerinnen und Lehrer an die Wiener Schulen. Und die können dann vielleicht noch nicht so gut Deutsch, aber die können ja auf Ukrainisch unterrichten. Also da war ein bisschen mehr Kreativität vorhanden. Man könnte sich natürlich auch bei diesen Kindern, die jetzt kommen, viel einfallen lassen.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Du bist jetzt schon quasi dabei, Vorschläge zu machen und das machst du ja auch in deinem Kommentar, den du geschrieben hast die Woche. So ein bisschen in der Tradition des Constructive Journalism, vielleicht für alle, die diesen Begriff nicht zu kennen, das war oder ist vielleicht auch nach wie vor mal ein Trend. Was bedeutet das?
Naja, ich habe mir einfach angeschaut, wo liegen die Probleme und ein großes Problem ist einfach die Verteilung. Also es gibt seit 20 Jahren die sogenannte Grundversorgung in Österreich. Das heißt, dass Menschen, die im Asylverfahren sind, werden in eine Grundversorgung aufgenommen und da gibt es einen Schlüssel. Also es gibt eine 15a-Vereinbarung über diese Grundversorgung zwischen Bund und den Ländern und da ist genau eine Quote drinnen, welches Bundesland nach den Einwohnerinnen und Einwohnern wie viel Prozent der Geflüchteten im Asylverfahren aufnehmen muss. Das ist eigentlich ein Vertrag im Rang eines Staatsvertrags. Viele Länder halten sich aber einfach nicht daran. Und es ist eigentlich auch völlig egal, ob sie sozusagen diese Vereinbarung erfüllen oder nicht. Es gibt keine Sanktionen. Wien nimmt deshalb überproportional Menschen auf, also in der Grundversorgung. Und eine Frage, die man sich natürlich stellen könnte, ist, wenn Wien viel mehr tut, wenn Wien einen großen Teil der Integrationsarbeit stemmt, von eben mehr Schulen bauen, wir haben jetzt diese Containerklassen, die errichtet werden, Fördermaßnahmen, Integrationsmaßnahmen, Deutschkurse und so weiter, dann sollen halt die anderen Länder mehr mitzahlen dafür. Also wenn das Problem auf Wien abgeschoben wird, dann soll Wien auch was dafür bekommen. Und in Wirklichkeit ist es ja auch sehr klug, wenn man ein bisschen langfristiger denkt, da zu investieren. Weil wir sehen ja, die Wirtschaft sucht hängende Ringe nach gut ausgebildeten Menschen. Jetzt hat man die und weiß eigentlich, ich meine, der ist jetzt 10, wenn er gekommen ist, wenn man diesem Kind die Möglichkeit gibt, die Sprache zu lernen, einen guten Schulabschluss zu machen, dann vielleicht eine Lehre zu machen oder auch die Matura zu machen und zu studieren, dann hat man in, sagen wir mal, 8 bis 10 Jahren einen ausgebildeten Facharbeiter, Facharbeiterin, jemanden, der sozusagen hier arbeiten kann und dafür sorgt, dass der Wohlstand erhalten bleibt. Man könnte sich auch überlegen, man könnte sich auch umdrehen und sagen, okay, die Gemeinden, die da vorbildlich sind, die geflüchtete Menschen im Asylverfahren aufnehmen und auch danach ihnen Perspektiven geben, die zum Beispiel für Deutschkurse sorgen und für Integrationsmaßnahmen schon, dass man die belohnt.
Dass man ihnen einen Bonus gibt oder etwas.
Ja, was immer man sagt, das Freibad, ihr kriegt ein neues Freibad für eure Gemeinde. Oder auch einfach sagt, okay, ihr habt eine kleine Volksschule, die könnt ihr kaum mehr offen halten, weil euch die Kinder fehlen. Wenn ihr geflüchtete Familien aufnehmt, dann garantieren wir euch, dass die Volksschule bleibt im Ort. Da gibt es viel in Deutschland und da gibt es doch mit ein bisschen Fantasie auch Möglichkeiten.
Die Fantasie war jetzt in den aktuellen politischen Debatten nicht so zu spüren. Da wurde vor allem über eine Residenzpflicht gesprochen. Was bedeutet das und warum hältst du davon nichts?
Die Residenzpflicht würde bedeuten, dass die Asylwerber und Asylwerberinnen in dem Land, in dem sie während dem Asylverfahren zugeteilt sind, dann noch bleiben müssen, außer sie finden woanders eine Arbeit. Ich glaube, also ich verstehe den Wunsch, also Wien will das ja, also sowohl die Wiener SPÖ als auch die NEOS, die ja gemeinsam regieren, haben diesen Wunsch geäußert, dass diese Residenzpflicht eingeführt werden soll. Jetzt haben wir aber jetzt schon das Problem, dass die Länder ja nicht alle bereit sind, geflüchtete Personen mal in das Asylverfahren zu nehmen. Wenn die Länder wissen, die müssen dann noch 3 Jahre länger bleiben, wird das nicht die Bereitschaft erhöhen. Zum anderen ist auch politisch, sehe ich das derzeit nicht umsetzbar. Wir haben Landtagswahlen anstehen im Herbst in der Steiermark und in Vorarlberg und die ÖVP hat schon ganz klar gesagt, sie will keine Residenzpflicht und die ÖVP wird sich hüten, ihren Landeshauptleuten jetzt ein Gesetz noch hinzuknallen, das sagt, sie müssen Flüchtlinge dann auch, wenn sie anerkannt sind, 3 Jahre behalten. Der Vorschlag der ÖVP war, dass Wien die Mindestsicherung kürzt, also die Grundversorgung, also für die Anerkannten kürzt, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist, Menschen in die Armut zu drücken, damit sie ja nicht nach Wien kommen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Kind, dessen Eltern man die Basis sozusagen kürzt, die finanzielle. Und es ist einfach so, dass Menschen, die hierher kommen, erst die Sprache lernen müssen, vielleicht auch Qualifikationsmaßnahmen haben müssen, bis sie wirklich am Arbeitsmarkt arbeiten können. Und wenn man gerade diesen Familien mit Kindern sagt, wir nehmen euch das Geld weg, dann werden diese Kinder nicht besser lernen können. Also das halte ich für den falschen Weg.
Was macht denn eigentlich die Zivilgesellschaft? Also in Kanada gibt es so ein Best-Practice-Beispiel mit Patenfamilien. Gerade am Land in Österreich erleben wir ja sehr oft, dass Gemeinden oder Dörfer sich hinter geflüchtete Familien stellen und mithelfen. Ist das in Wien anders?
Naja, in Wien ist die Situation ein bisschen besser auch, weil finanziell noch ein bisschen besser abgesichert sind als zum Beispiel in Niederösterreich oder in anderen Bundesländern. Österreichweit gibt es immer noch ganz viele Menschen, die aus Kriegsgebieten zu uns geflüchtet sind, helfen. Es leisten auch die Lehrerinnen und Lehrer wahnsinnig viel an den Pflichtschulen, also muss man auch mal sagen. Also es gibt sehr, sehr viele, die sich wahnsinnig kümmern um diese Kinder und fast alles tun, damit diese Kinder eine Chance haben. Es fehlen halt hinten und vorne, gerade im Pflichtschulbereich, die Ressourcen. Und ich erlebe das auch immer wieder, weil ich sehr viele Zuschriften kriege, auch aus den ländlichen Regionen. Da gibt es ganz, ganz viele, die sich bis heute kümmern. Die sind halt oft nicht so laut, die hört man vielleicht nicht so. Aber es war jetzt gerade am Wochenende wieder ein Bericht aus Steyr von einer Wirtin, deren Koch in der Ausbildung abgeschoben wurde. Also der war auch als jugendlicher Flüchtling gekommen. Sie hat ihm ermöglicht, dass er eine Kochlehre machen kann. Und dann sind die wirklich am Sonntag in die Wirtsstube, in die Küche marschiert und haben den mitgenommen und nach Pakistan abgeschoben. Und sie hat 6 Jahre drum gekämpft und hat ihm ermöglicht, dass er in Pakistan quasi auf österreichischem Level die Kochlehre abschließen kann und auch einen Deutschkurs auf einem sehr hohen Level machen kann. Und jetzt habe ich am Wochenende ein Foto gesehen, wo sie in Schwächert steht mit ihm und jetzt ist er wieder da und kann in der Küche kochen. Also es gibt ja ganz viel Engagement.
Was hilft denn der Zivilgesellschaft, was hilft solchen Menschen, wenn sie sich engagieren? Also Anerkennung ist das eine, aber gibt es da vielleicht auch andere Dinge, die man sich überlegen könnte, wenn man in der Politik ist oder als Regierung?
Ich glaube, prinzipiell ist es meistens so in allermeisten Fällen, dass es eigentlich für Menschen, die nach Österreich flüchten oder auch für Familien, sehr hilfreich ist, wenn es eine österreichische Person gibt, die ein bisschen hilft. Also es muss gar nicht viel sein, aber einfach jemanden, muss ich es mal umdrehen. Wenn ich morgen in Peking stehe, bin ich auch froh, wenn ich jemanden eine WhatsApp Bild von einem Straßenschild, das ich nicht lesen kann, schicken kann und der sagt mir dann, na, das ist die Huberstraße und nicht die Meierstraße, geht drei Gassen weiter oder so funktioniert ein Bankomat auf Chinesisch oder was. Ich glaube auch, dass es gerade bei diesen Jugendlichen sehr, sehr wichtig ist, dass die Unterstützung kriegen. Und da gibt es auch ganz tolle Projekte. Also es gibt das Projekt Sindbad, das eben gerade in den Mittelschulen Kinder begleitet, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, die es nicht so leicht haben. Was diese Leute, die helfen, betrifft, ich glaube, es wäre mal gut, wenn einfach das offizielle Österreich mehr mal sagen würde, danke. Ich meine, da wird wahnsinnig viel geleistet. Das ist von Nachbarschaftshilfe bis zu halt wirklich Menschen, die ganz vielen verschiedenen geflüchteten Menschen ein Anker sind. Und das hilft der Gesellschaft auch.
Danke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreut die Audiotechnik im Falter. Danke Miriam. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.